Peace Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und heute haben wir wieder den Sepp am Start zum zweiten Mal. Hey Sepp, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, heute wieder hier auf dem Podcast zu hören bist. Wie geht's, Mann?
Sehr, sehr gut, Mann. Und danke dir für die Einladung, immer wieder eine Freude bei dir. War jetzt zwar nur einmal, aber die Folge war, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich jetzt auf die kleine, ich glaube, Q&A-Session, die wir machen, oder?
Ja, genau. Hab mir ein paar Fragen überwiegend, sag ich mal, von deiner Community soweit eingeholt. Wir haben auch richtig viele Fragen bekommen. Ich habe mir, sag ich mal, die besten rausgeschrieben, einfach von denen ich denke, dass sie, sag ich mal, für den Großteil der Zuschauer, ja, einfach den größten Value bietet. Und ja, die werden wir gemeinsam, denke ich mal, jetzt einfach beantworten. Und der letzte Podcast, den wir aufgenommen haben, war im Oktober 2019. Und da warst du ja noch so ein bisschen unsicher, wie es jetzt im nächsten Jahr aussieht, bezüglich ja deiner Wettkampfplanung eventuell auch. Da wollte ich jetzt einfach mal nachfragen, wie läuft so die aktuelle Offseason und was sind jetzt die Pläne für 2020?
Eigentlich hat sich nicht viel geändert. Also ich bin ja so nicht so krass weit weg von meiner Wettkampfform entfernt, also schon, aber jetzt nicht so, dass ich nicht sagen könnte, in 6 Monaten wäre ich wieder Wettkampf-ready. Also spätestens praktisch müsste ich dann 6 Monate vor dem Wettkampf es endgültig entscheiden. Aber ansonsten bin ich so in einer passenden Range und die aktuelle Offseason läuft wirklich richtig geil, kann mich wirklich nicht beschweren. Ich mache gefühlt überall Gains, auch in den Muskeln, die ich nicht priorisiere. Aber wenn das mit dem Gym, ne, Status Gym, wenn das klappen sollte 2020, dann werde ich wahrscheinlich starten. Und bei dir ist es auch noch, glaube ich, so ein bisschen ungewiss, oder?
Ja, genau, ähnliche Situation. Ja, bei mir hängt es eben auch noch von ein paar anderen Faktoren ab. Ich habe jetzt dieses Jahr auch 2 Klienten, die ich auf die Bühne vorbereite. Da ist dann natürlich dann auch so die Diskrepanz, ne, soll ich mich jetzt komplett auf die fokussieren oder eben auch noch gleichzeitig meine eigene Prep durchziehen. Ich meine, das ist jetzt nicht mein erstes Mal, dass ich auf die Bühne gehe. Von daher denke ich, wird sich das vom Aufwand her dann auch dieses Mal ein bisschen im Rahmen halten. Und ich könnte, denke ich, trotzdem noch nebenbei 2 Klienten optimal preppen. Aber ja, wenn das halt, sag ich mal so, die ersten Jungs sind, die man halt vorbereitet, dann will man halt auch wirklich von Anfang bis Ende halt voll dabei sein. Ich will dann im Backstage mit denen sein, die Farbe anmalen. Und genauso wie du das damals bei mir gemacht hast, noch einen Snickers in den Mund schieben und so, weißt du? Also wirklich sich dann voll auf die konzentrieren können, dann vor der Bühne stehen, den zurufen und ja, nicht halt eben noch über mich selbst nachdenken müssen. Ne? Da ist man dann irgendwie so als Coach irgendwo dann auch so ein bisschen selbstlos unterwegs und voll. Ja, davon hängt es eben noch so ein bisschen ab. Ja.
Du musst halt ganz klar bewusst machen, wie sehr du selber den Fokus brauchst und wie sehr deine Athleten deine Unterstützung vor Ort brauchen. Wenn du jetzt 2 harte Hunde hast, die schon 10 Wettkämpfe machen, da musst du ja nichts mehr machen. So, ne? Und wenn du selber halt eigentlich sagst, hey, das ist vielleicht ein Warm-up-Wettkampf und ey, mir ist eigentlich eh alles egal, ich will einfach nur Spaß haben, beste Form bringen, dann schließt sich das, glaube ich, nicht so aus. Aber wenn du dir selber noch unsicher bist und ja, mit dir selbst ringen musst, wie der perfekte Peak, die perfekte Peak Week oder das perfekte Laden für dich jetzt aussieht, dann wirst du nicht für andere Menschen Kapazitäten haben und vor allem dann nicht, wenn diese viele Kapazitäten benötigen. Also kommt es eigentlich nur darauf an, wie viel Zeit du dir selber halt gönnen möchtest oder auch musst für dich und wie viele deine Klienten brauchen. Und wenn du, wie du selbst gesagt hast, den 3. Wettkampf schon bestreitest oder den 4., 5., 6. und das alles vielleicht easier angehst, dann sehe ich da jetzt kein Problem drin. Außer du hast halt wirklich so 2 Leute, die total aufgeregt sind und jede Sekunde von dir auch einfach mental brauchen. Also es wird zwar nichts an der Physik ändern, aber alleine für die gute Experience brauchen sie einfach deine Anwesenheit und dann wird es halt natürlich schwer, gerade wenn ihr in den gleichen Klassen startet, ne?
Ja, ne, gute Punkte auf jeden Fall. Die beiden sind schon relativ, ziemlich gut am Start und beide 2018 auch schon, bei der GNBF eben gestartet. Shoutout an Julian und Daniel an der Stelle. Beiden kennst du ja, glaube ich, auch. Und mal sehen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch aktuell in der Diät. Guck mal, dass ich jetzt so 12 bis 15 Wochen mal ein bisschen Fett verliere und dann, ja, schauen wir uns das Ganze dann vielleicht auch nochmal gemeinsam an und dann kann man ja auch, sag ich mal, ein bisschen besser abschätzen, so wie die letztendliche Bühnenform dann aussieht, weil letzten Wettkampf bin ich halt eben noch in der Physikklasse gestartet. Jetzt, ja, schlägt mein Herz so langsam eben fürs Bodybuilding. Und da ist jetzt halt eben noch die Frage, ob man sich da vielleicht noch ein bisschen Zeit nimmt, um noch ein bisschen ja, einfach an Muskulatur aufzubauen und dann sich halt wirklich so voll confident halt eben auch auf die Bühne stellen zu können. Deswegen schwanke ich da eben auch noch so ein bisschen zwischen den beiden Klassen und da brauche ich vielleicht eben einfach noch ein paar Diätwochen, um dann auch im Endeffekt besser den Stage-Look dann abschätzen zu können und ob es sich dann eben auch lohnt, dann dieses Jahr dann zu einer Wettkampfform hinzupuschen.
Voll, voll. Aber ich denke mir so grundsätzlich, wenn man sich ein bisschen ready fühlt, sollte man das auch angehen, weil ansonsten kann man halt immer warten. Das ist so wie mit einem neuen Handy. Du kannst immer auf den nächsten Rabatt warten, ja. Das endet nie und irgendwann kommt ein neues Handy und dann kannst du wieder darauf warten, bis es rabattiert ist. Klar, direkt am Release-Tag es sich zu holen, macht zwar keinen Sinn, also ein gewisses Timing sollte man schon irgendwo beachten, ne? Also nicht direkt am Release-Tag da anstehen und dann Vollpreis bezahlen, sondern vielleicht 2 Wochen warten und dann halt die Retail-Angebote der anderen Händler, sage ich mal, bei einem Apple, iPhone oder was auch immer, in Anspruch nehmen. Aber grundsätzlich kann man halt immer warten, ne? Das könnte man
Ja,
unendlich und man fühlt sich
stimmt.
dementsprechend nie voll ausgeprägt und jede Muskulatur vollkommen an sein genetisches Maximum gebracht. Und dementsprechend, wenn du Bock hast und wenn du eine starke Verbesserung gesehen hast, ja, würde ich auf jeden Fall, wenn du dafür brennst, starten.
Ja, ziemlich geile Analogie. Ich glaube, so als Natty generell kann man halt eh nie genug Muskelmasse haben. Es kommt nie so der Punkt, wo man sagt so, boah, jetzt ist aber genug. Ich glaube, da geht immer mehr. Deswegen, ja, denke
Voll.
ich, trifft es das echt auf den Punkt. Ja, eine Frage, die ich jetzt noch von mir aus persönlich stellen würde. Wie sieht dein aktuelles Progressionsmodell aus, beziehungsweise wie manipulierst du deine Trainingsvariablen im Laufe eines Mesozyklus aktuell?
Ja, eigentlich auch wie vorher auch. Also ich erhöhe das Volumen, ich erhöhe die Intensität innerhalb meines Mesozyklus und von Mesozyklus zu Mesozyklus evaluiere ich das Volumen insgesamt und wenn ich der Meinung war, es war eigentlich ziemlich viel Trainingsstress, das passt, dann ändere ich das Volumen nicht. Die Intensitäten werden auch nicht geändert, aber dadurch, dass ich hoffentlich in dem nächsten Mesozyklus ein bisschen mehr Kapazitäten habe, also ein bisschen stärker bin, vielleicht ein bisschen mehr Muskeln habe, versuche ich schon von Mesozyklus zu Mesozyklus die Bestleistungen praktisch zu steigern und auch die Einstiegswerte zu steigern, sodass man halt von jedem Block zu dem anderen Block schon eine Gewichtsprogression hat und innerhalb eines Blockes hauptsächlich das Volumen erhöht bis zu einem gewissen Punkt und das auch mit den Intensitäten so macht. Also, dass man relativ zum Beispiel 4 oder 3 Wiederholungen vom Muskelversagen aufhört und dann am Ende eben am Muskelversagen bei gewissen Übungen landet im Schnitt. Ja.
Okay, also hast du jetzt Volumen und Intensität angesprochen. Wenn du von Volumen sprichst, was meinst du damit? Wie quantifizierst du das? Meinst du die absolute Tonnage oder eine Satzanzahl?
In dem Fall einfach die Satzanzahl, also dieses, was früher klassisch als Volumen bezeichnet wurde. Dann gab es ja so einen, ich sag mal, Science-Trend und dann hieß es, Volumen ist ja eigentlich Workload, was ja auch technisch stimmt, aber wir benutzen einfach in der Regel für Volumen die Gesamtzahl der Sätze und Workload wäre, finde ich, eine Differenzierung zum Volumen, ne? Auch wenn das sportwissenschaftlich nicht korrekt ist, verwirrt es einfach nur die Leute. Also der Workload wird natürlich auch erhöht, wenn du die Sätze gleich lässt, aber einfach das Gewicht erhöhst, also die Intensität entweder relativ oder absolut erhöhst und dabei natürlich mit den Wiederholungen nicht droppst, dann erhöhst du das Volumen automatisch. Was ich jetzt meinte, waren die harten Arbeitssätze. Genau.
Ja, beziehe ich mich eigentlich auch immer drauf, weil ja, ich glaube, Workload eben nicht die beste Metrik ist, um das Ganze zu tracken. Ich meine, wir wissen ja, dass wenn wir einen Satz ausreichend nah ans Muskelversagen bringen, also ja, weniger als 5 Wiederholungen im Tank lassen, dass jeder Satz im Bereich von 50, von 5 bis 30 Wiederholungen, ja, ein gleiches Maß an Hypertrophie verursacht. Und wenn wir uns jetzt eben nur den Workload angucken, dann, ja, haben wir im Prinzip immer mehr Workload bei einem Satz bei 20 oder 25 Wiederholungen als bei einem Satz mit 5 oder 10 Wiederholungen. Dementsprechend würde ich da halt auch eben, ja, jetzt nicht eben gucken, dass der Workload immer ansteigt, sondern ja, eben gegebenenfalls dann die Anzahl der harten Arbeitssätze pro Woche im Laufe des Meses zum Beispiel.
Ich denke, beides ist möglich, wenn man gewisse Rahmenbedingungen bei beiden einhält. Also, ich würde einfach mal behaupten, wenn du nur Triples machst, dann wirst du einfach nicht den gleichen Wachstum haben. Und das siehst du ja auch zum Beispiel bei diesem Schönfeld-Paper. Der hat ja das Volumen, also den Workload gleichgesetzt, aber auf der einen Seite 10 Sätze oder 7 Sätze gemacht und auf der anderen Seite nur 3 Sätze. Und der Muskelaufbau war ja identisch. Ich glaube aber, wenn wir sagen, wir trainieren zwischen 6 und 12 Wiederholungen, oder bis 20 Wiederholungen meinetwegen, dann kann man schon sagen, dass ein Satz ungefähr den gleichen Reiz setzt, was wiederum aber eh egal ist, wenn man mal drüber nachdenkt, weil man sowieso von seinem persönlichen Trainingsansatz immer ausgeht und dann im Idealfall entweder das Volumen erhöht oder verringert, beziehungsweise den Workload verringert oder erhöht. Und dieser Unterschied ist ja immer relativ zu dem, was du vorher gemacht hast. Und ob du jetzt das Volumen oder den Workload betrachtest und gewisse feste Rahmenbedingungen setzt, wie zum Beispiel, wir trainieren immer zwischen 6 und 12 Wiederholungen oder 26 Wiederholungen, dann spielt es überhaupt keine Rolle, wie du das angehst. Ja, weil wenn du zu wenig Workload gemacht hast oder zu wenig Volumen gemacht hast, dann machst du halt im nächsten Zyklus mehr. So, und dieses Mehr gibt dir ja dann wieder die Gains. So. Und dementsprechend, solange die Rahmenbedingungen gesetzt sind und recht konstant sind, also du hast einen Split, du hast einen Trainingsplan, du hast eine Übungsreihenfolge, du hast so und so viele Sätze, so und so viele Wiederholungen und so viel Gewicht, ja, dann ist es egal, was du trackst, ob du jetzt die Anzahl der Sätze trackst oder die Gesamttonnage. Im Prinzip, wenn es zu wenig ist, evaluierst du es ja. Und dann machst du mehr. Und das ist ja das Entscheidende. Nicht, wie du das quantifizierst, ne? Das ist recht irrelevant.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht, ne? Der Anpassungsprozess ist letztendlich das Entscheidende. Aber ja, ich sehe halt schon irgendwo Vorteile, eben harte Sätze zu tracken, einfach weil die Vergleichbarkeit einfach deutlich besser gegeben ist, ne? Weil wenn du jetzt, sage ich mal, von der einen Rudermaschine zur anderen wechselst und dann ja, auf einmal irgendwie anstatt 60 Kilo 120 Kilo bewegen kannst, einfach weil die Maschine anders übersetzt ist, ne, dann ist der Workload dementsprechend auf dem Papier vielleicht höher, aber rein
Absolut.
physiologisch ist er halt eben nicht gleich. Ne, deswegen.
Deswegen musst du Workloads auch immer zwischen der einzelnen Übung vergleichen. Du kannst jetzt nicht zwei
Genau.
verschiedene Übungen nehmen und den Workload dort vergleichen, aber das kannst du auch nicht mit Sätzen. Du kannst nicht sagen, drei Sätze Beinstrecker ist das gleiche wie drei Sätze Kniebeuge. Und da kommst du in das gleiche Dilemma eigentlich, ne? Und deswegen grundsätzlich ist es relativ egal, solange du immer die Maschine halt machst. Du machst ja immer die gleiche Maschine und im nächsten Zyklus vielleicht eine andere. Aber die behältst du ja mindestens für einen Zyklus oder was bei. Und du kannst ja auch in einem Zyklus dein Training evaluieren. Also in dem Zyklus selber, wenn der Muskelkater oder die Muskelerschöpfung nicht so war wie geplant, dann weißt du ja, okay, du machst jetzt mehr von dem, was du ausgehend gemacht hast, ne? Und im Endeffekt haben Sätze auch ihre Probleme, wie zum Beispiel, wenn du sehr intensiv trainierst, ne? Wenn du nur, also ich würde mal behaupten, ein Satz mit 10 Wiederholungen bis zum Muskelversagen erzeugt mehr Muskelwachstum als ein Satz mit 3 Wiederholungen zum Muskelversagen. Und dazu haben wir, wie gesagt, auch Paper, die das recht gut bestätigen an sich, ne? Dass du einfach mehr Sätze brauchst, weil du einfach weniger Zeit unter Spannung hast, du hast weniger Kontraktion allgemein, du hast vielleicht eine schlechtere Ansteuerung, eine schlechtere Mind-Muscle-Connection, du kannst dich einfach grundsätzlich nicht so auf dem Zielmuskel konzentrieren, weil das Loading einfach so schwer ist, dass du eher auf äußere ja, Bewegungsmuster achtest. Also anstatt Knie durchstrecken, denkst du bei einer Kniebeuge irgendwie hochkommen. Ne? Natürlich auch wieder zwei verschiedene Sachen. Aber grundsätzlich, wenn du was trackst, dann musst du immer alles konstant halten und dann von diesem, was du getrackt hast, evaluieren, ob das zu wenig oder zu viel war. Und ob du jetzt Tonnage benutzt oder Working Sets, beides hat seine Vor- und Nachteile. Sets finde ich persönlich aber auch besser. Da muss ich dir jetzt recht geben, weil es einfacher ist. Das ist einfach easier. Also man muss da nicht irgendwelche Kalkulationen durchführen und grundsätzlich, ich trainiere immer in einem recht konstanten Wiederholungsbereich. Also ich gehe nie unter 6 und trainiere auch nie über 12. Nie. Nie, 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 nie. Egal bei welcher Übung. So, und dementsprechend kann man das so, schon ziemlich gut vergleichen dann, weil man halt immer in den gleichen Intensitätsbereichen trainiert, also immer bis zum gleichen Punkt zum Muskelversagen und immer im gleichen Wiederholungsbereich circa sich befindet.
Ja, definitiv. Ich denke, Standardisierung ist da einfach das Sprichwort oder Stichwort. Und ja, du hast noch die Intensität angesprochen. Was meinst du, wenn du von Intensität sprichst? Ist das das Gewicht auf der Stange oder eben wie nah du in dem jeweiligen Satz ans Muskelversagen gehst?
Es ist eigentlich bei mir das Gewicht auf der Stange, weil die Wiederholungen innerhalb eines Zyklus recht konstant bleiben. Also wenn ich montags Brust, Bankdrücken 10 Wiederholungen mache in der ersten Woche, dann mache ich auch 10 Wiederholungen in der Regel in der letzten Woche. Damit die Intensität steigt, muss natürlich irgendeine Variable dann steigen und die einzige, die übrig bleibt, ist natürlich das Gewicht. Ich könnte natürlich auch die Wiederholungen langsamer ausführen oder was auch immer, aber gehen wir davon aus, du hast auch die gleiche Ausführung, so, dann bleibt eigentlich nur noch die Erhöhung des Gewichts.
Und setzt du dir dann bestimmte AREA-Ziele für die jeweilige Woche? Also, dass du dann sagst, okay, in der ersten Woche gehe ich mit 3 Reps nämlich so rein, dann
Genau.
und dann in der letzten Woche dann bei 1 oder 0 oder wo befindest du dich dann?
Ja, bei den Grundübungen ist es meistens so eine 1 circa. Und bei den Isolationsübungen ist es schon eine 0. Wichtig ist, dass ich immer, wenn ich von RER-Empfehlungen spreche, also wenn ich irgendwelche Empfehlungen ausspreche, dass ich immer den Schnitt meine. Also viele denken, ich meine nur den letzten Satz oder nur den ersten Satz oder den Satz dazwischen. Ich beziehe mich immer auf den Schnitt. Also wenn ich eine RER von 3 anpeile, dann könnte ich auch im ersten Satz eine 4 machen, dann eine 3, dann eine 3 und dann eine 2 und dann hätte ich im Schnitt eine 3. Obwohl der letzte Satz eine 2 war und der erste eine 4. Ne? Aber grundsätzlich kann man dadurch auch einfach, wenn man sich mal einen Satz verschätzt hat, in dem anderen Satz dementsprechend gegenregulieren und dann den relativen Stressaufbau praktisch so ein bisschen an die Woche anpassen. Ne?
Ja, das ist ein extrem guter Punkt. Da hatte Thomas auch eine Frage gestellt. Er hat nämlich gefragt, bei hochvolumigen Sätzen und einer Vorgabe von ARIA2 arbeite ich im Moment so, dass bei gleichbleibendem Gewicht in etwa 2x3, 1x2,5, 2x2, 1x1,5 und 1x1 ARIA rauskommt. Ist natürlich bei den ersten Sätzen noch recht schwer einzuschätzen, aber aus Erfahrung schon gelernt. Würdest du eher jeden Satz mit ARIA2 arbeiten und das Gewicht ändern oder eine durchschnittliche ARIA anstreben? Schöne Grüße aus der Kölner Innenstadt und freue mich auf das Ernährungspedia.
Nice, freut mich. Also, eine sehr, sehr gute Frage und grundsätzlich würde ich sagen, ist es fast egal, weil im Endeffekt der erzeugte Stress ist maßgeblich davon beeinflusst, wie weit du vom Muskelversagen weg bist. Und wenn du natürlich auf mehrere Sätze, die du ausführst, den gleichen Stress hast oder in den ersten Sätzen mal ein bisschen weniger und dann ein bisschen mehr, das macht keinen großen Unterschied. Ja, was natürlich einen großen Unterschied machen würde, wenn der Schnitt allgemein sehr viel niedriger ist oder sehr viel höher ist, logisch, ne? Das Ding ist, wenn du in einem festen Periodisierungsschema arbeitest, ja, wenn du sagst, zum Beispiel Montag will ich unbedingt 10 bis 12 Wiederholungen hitten und will nicht auf 6 droppen, dann würde ich halt wirklich hingehen und das Gewicht eventuell reduzieren oder einfach leichter einsteigen. Also mit einer RER4 einsteigen, wenn du eine 3 anpeilst und am Ende vielleicht eine 1 raushauen, ne? Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, das Gewicht zu verändern. Also ich würde eher so ein bisschen lockerer einsteigen und dann am Ende notfalls mal eine Rep auch mehr machen. Also wenn du am Ende, um auf den Schnitt zu kommen, eine RER von 1 machen musst, dann sehe ich da kein Problem, obwohl vielleicht in der ersten Woche eine 3 angepeilt war, ne? Grundsätzlich, wie du es machst, ist es recht egal. Wenn du aber in einem sehr strikten Periodisierungsschema arbeitest, also ganz genau sagst, okay, ich möchte keine Interferenz haben, also keine 10 Wiederholungen in einer Einheit mit 5 Wiederholungen kombinieren, kann auch seine Nachteile haben, muss zwar nicht, aber kann, dann würde ich halt entweder das Gewicht verändern oder eben ja, mit der RER ein bisschen leichter einsteigen, sodass der Schnitt wieder passt. Ja. Haben wir die Frage damit
Ja,
beantwortet oder war das
auf
was?
jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich sehe das ähnlich. Also es ist durchaus möglich, die AWA oder eben auch das Gewicht im Laufe der Sätze eben anzupassen. Ich denke nicht, dass es unbedingt nötig ist. Ich denke, in deinem Fall, du willst halt immer diese 10 Wiederholungen hitten. Am Anfang hast du eben noch ein 13 Rep Max, also 10 Wiederholungen bei 3 Reps im Reserve und am Ende eben ein 11 Rep Max bei 10 Wiederholungen und einer Rep in Reserve. Und ja, es stellt sich halt nur die Frage, warum willst du immer unbedingt diese 10 Wiederholungen schaffen? Ich meine, das kann man sich durchaus als Ziel setzen, aber ich persönlich mache es halt zum Beispiel auch so, dass ich mir einfach eine Rep-Range definiere für eine jeweilige Übung. 6 bis 10, 8 bis 12, 12 bis 15, was auch immer. Und dass ich A im Laufe der Sätze relativ konstant halte und einfach meine Wiederholung abfallen lasse. Also der erste Satz, den mache ich dann bei 10 Wiederholungen, danach droppe ich dann auf 8 und dann mache ich noch 7. Und ja, das ist eventuell auch so ein Approach, der vielleicht ein paar Vorteile birgt, weil ich glaube, das Training im Laufe der Sätze zunehmend effizienter wird, weil wir ja immer einen höheren prozentualen Anteil an Effective Reps haben, also Wiederholungen mit maximaler Faserrekrutierung. Sagen wir mal, wir haben jetzt einen Satz mit 15 Wiederholungen, da können wir, sage ich mal, so die ersten 10 Reps als Lead-in-Reps beschreiben. Halt Wiederholungen, wo ja eher die Slow-Twitch-Fasern halt eben stimuliert werden. Und erst bei den letzten 5 Wiederholungen, bei dem maximalen Einsatz, haben wir dann eben diese volle Faserrekrutierung. Und wenn wir jetzt von Satz zu Satz ermüden, im ersten Satz machen wir jetzt zum Beispiel noch 15 Wiederholungen, 10 Lead-in-Reps, 5 Effective-Reps und im zweiten Satz 10 Wiederholungen, 5 Lead-in-Reps und 5 Effective-Reps. Also steigt, sage ich mal, der prozentuale Anteil der Effective-Reps an und Es ist vielleicht auch mental etwas leichter. Man muss halt eben nicht immer durch diese ganzen Reps am Anfang, sage ich mal, durchgrinden bis zu dem Punkt, wo es schwerer wird, sondern ja, der Punkt, wo man halt dann eben wirklich das komplette Faserspektrum eben benötigt, tritt halt einfach viel schneller ein. Wie siehst du das? So ein Abfall der
Ja,
Wiederholung von Satz zu Satz?
ähnlich, aber ich persönlich würde die Range nicht so hoch ansetzen. Also ich habe immer, wenn zum Beispiel in den Trainingsplänen, im Trainingspedia Pro, wenn da angegeben wird, 10 Reps bei einer RER von 2 oder was auch immer, dann kann man schon plus minus eine Wiederholung meinetwegen auch hoch und runter wandern, damit die RER stimmt, weil die RER oder RIR, besser gesagt, damit wir es auch richtig aussprechen, die ist schon deutlich wichtiger als ein gewisses Wiederholungsschema, was unbedingt eingehalten werden muss. Das heißt, wenn du eine oder zwei Wiederholungen mehr oder weniger machen musst, um eben dein RIR-Ziel zu erreichen, dann ist es voll okay, meiner Meinung nach. Aber ich finde, wenn die Reps zu stark droppen, ist es auch schwierig, das Ganze dann wieder zu standardisieren, weil du dann auch eventuell dann zu stark abweicht von der Tonnage und der ein oder andere macht sich vielleicht schon das Leben ein bisschen leichter. Wenn du halt immer 10 machen musst in der Beinpresse, hey, dann machst du 10, so. Notfalls 9. Aber wenn du die Wahl hast, 5 zu machen, machst du vielleicht nur 5 und du callst es eine RIR von 2. Ich habe nämlich letztens, gestern noch, hatte ich 3x12 RIR1 Beinpresse stehen. Und wenn ich gewusst hätte, ich kann nach 10 einfach sagen, es ist eine RIR von 1, dann hätte ich abgelegt. Safe, es hat so wehgetan, ne? So gebrannt, so wehgetan. Aber ich musste diese 12 halt erreichen. Und am Ende war es wirklich eine RIR von 0 oder 1. Also darüber kann man sich streiten. Aber diese zwei Reps hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht dieses Rep-Target hätte. Niemals. Also never. Hätte ich gesagt, ja, ist anstrengend genug, war auch anstrengend genug, aber ich habe es einfach ausprobiert so. Und noch eine und noch eine. Und eigentlich hätte ich es rechnerisch auch eigentlich hätte ich es rechnerisch packen müssen. Und im Endeffekt habe ich es auch gepackt, ne? Also das sehe ich halt vielleicht als kleineres Problem an, dass die letzten Sätze eventuell, wenn du sehr stark mit den Reps droppen solltest, dass sie einfach schon stimulativ sind, aber nicht mehr so viel wie einfach ein Zwölfer-Satz oder ein Zehner-Satz, wenn du am Ende nur noch bei 4 oder 5 Reps bist. Der wird immer noch stimulativ sein, aber ich glaube nicht so stimulativ wie ein Zehner-Satz. Und dann auch noch diese Willenskraftkomponente. Wenn du halt ein festes Ziel hast, dann kitzelt man schon vielleicht das ein oder andere Räppchen mehr raus. Hat aber auch viel bei dir mit der Pausenzeit zu tun. Du machst auch viel weniger Pausenzeiten als ich. Ne? Muss man dazu auch zum Beispiel sagen. Ich nehme mir viel längere Pausen. Ja.
Stimmt.
Und droppe dementsprechend gar nicht so stark.
Ja, ist richtig. Ja, stimmt. Das ist ja letztendlich beides möglich, sich ein Wiederholungsziel oder eben auch ein AREA-Ziel zu setzen. Ich denke, das eine funktioniert für viele, die halt eben noch Probleme haben, die AREA richtig oder ehrlich einzuschätzen, ziemlich gut, ne, dass man einfach, sage ich mal, diese Zahl vor Augen hat und dahin pusht, no matter what. Aber ich denke, das kann auch, ja, je nachdem einfach so ein paar Probleme mit sich bringen, wenn man halt eben einfach zu starr an diesem Ziel halt eben festhält. Und Marco hatte eine Frage gestellt, die sich damit ganz gut verbinden lässt. Er hat gefragt, kann man auch mal 10% von der Ausführung abweichen, um den nächsten Progress-Step zu machen? Und da, denke ich, birgt sich so ein typischer Fehlgedanke, wenn es eben so um Progressive Overload geht, denn Progress ist im Prinzip nichts, was man forcieren sollte, sondern vielmehr halt eben ein Ergebnis aus vorhergegangenem produktiven Training. Man muss eben nicht Gewicht auf die Stange aufladen oder mehr Wiederholung absolvieren, um zu adaptieren, sondern du kannst mehr Gewicht bewegen oder eine Wiederholung mehr machen, weil du schon im Vorhinein adaptiert bist. Ne? Das ist eben so, wir setzen einen passenden Stimulus. Dementsprechend passt sich der ja, Zielmuskel an. Wir haben einen größeren Muskelquerschnitt, der kann mehr Spannung, mehr Kraft erzeugen und deswegen bist du in der Lage, mehr Gewicht zu bewegen. Nicht, weil du ja, jetzt irgendwas gemacht hast, wozu dein Körper eigentlich gar nicht in der Lage gewesen wäre. Und ja,
Dann
auf dem
hättest du
Papier.
es ja nicht geschafft, wenn du
Genau.
nicht in der Lage, das ist ja die Definition von, du bist nicht in der Lage, du bist nicht in der
Ja, aber was
Lage.
oft dann halt passiert, ist dann Leute, dass Leute dann halt eben sagen, okay, ich mache jetzt Abstriche zum Beispiel bei der Ausführung und das führt dann in der Regel dazu, dass ja eben der Stimulus dann doch im Endeffekt geringer ist. Also man hat zwar auf dem Papier die 10 Wiederholungen zum Beispiel erreicht, man hat Progress vermeintlich gemacht, aber was
Fake
letztendlich
Progression.
beim, genau, Fake Progression, weil der Stimulus für die Zielmuskulatur dann letztendlich geringer ist.
Ja. Das Einzige, was du damit erreichst, ist ein Stimulus auf andere Muskulatur, auf sekundäre Muskulatur, die höher ist. Also wenn du Kreuzheben jetzt, rumänisches Kreuzheben, mit mehr Gewicht machst, dann müssen entweder deine Unterarme, dein Nacken, alles Mögliche muss mehr arbeiten. Aber wenn schlussendlich weniger im Beuge ankommt, weil du die Range zum Beispiel stark, Range of Motion stark beeinflusst, dann wird eben im Zielmuskel der Stress logischerweise niedriger sein. Und dadurch hast du eigentlich genau das Gegenteil gemacht von Progression. Du hast einfach den Stimulus gesenkt. Was nicht heißen muss, dass du jetzt nicht doch besser wächst, weil vielleicht war der Stimulus initial zu hoch, aber davon gehen wir einfach mal nicht aus. Wir gehen davon aus, dass der Stimulus gepasst hat oder zu niedrig war. Und dann wäre natürlich eine Abweichung von einer sehr guten Technik nicht gerade zielführend. Also nicht für die Zielmuskulatur zumindest. Beim Bankdrücken, wenn du weniger tief gehst, gut, dann wirst du halt obenrum mehr leisten und dein Trizeps wächst vielleicht ein bisschen mehr. Aber so den eigentlichen Muskel, den wirst du natürlich ein bisschen weniger trainieren. Und das Lustige ist, ich habe, glaube ich, vor 5 Jahren oder so, das war eine meiner ersten Videos aus dem Auto, damals noch, hatte ich eine Halterung im Auto, weil ich, ob du dich daran erinnern kannst,
klar,
die Classic-Videos, und da habe ich immer über alles Mögliche geredet. Und dann habe ich den Leuten erstmal erzählt, Leute, wie wollt ihr stärker werden oder wie wollt ihr Progression erzielen, wenn ihr nicht vorher schon stärker geworden seid? Und so viele so, ach nee, aber Progressive Overload ist doch das Wichtigste für den Muskelaufbau und alles. Aber mittlerweile hat sich das doch zum Glück ein bisschen etabliert bei Leuten, die gut informiert sind, dass man erst stärker werden muss und dann mehr Gewicht bewegen kann und nicht erst mehr Gewicht bewegt und dann daraufhin irgendwie Muskeln aufbaut oder so. Also das, ja, erst, das eine muss halt zuerst kommen, logisch, ne?
Ja. Absolut. Ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, gibt es dann vielleicht auch eben Übungen oder Situationen, in denen du es für sinnvoll erachten würdest, mal eben so ein bisschen von der Ausführung vielleicht abzuweichen?
Also ich bin der Letzte, der jetzt auf Biegen und Brechen immer eine perfekte Technik forcieren würde. Ich denke mir, das ist ein schmaler Grat. Wenn du das Beste aus dir rausholen willst, dann gehört ein gewisser Ehrgeiz dazu. Da gehört auch ein bisschen, sich von einem Satz etwas aufzupuschen am Ende eines Zyklus und alles. Und im, ich sag mal, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. So. Mhm. Und wenn mal die Technik nicht optimal ist, dann ist sie halt einfach nicht optimal. Aber das Ding ist, ich würde es nicht forcieren. Ich würde nicht absichtlich nicht so tief gehen bei der Kniebeuge, um eine weitere Rep zu machen. Wenn ich mal nicht so tief komme, warum auch immer, und ich Schiss bekomme und wieder hochkomme, gut, das ist was anderes. Ich kann dann immer nur mein Bestes geben. Also ich würde jetzt nicht versuchen, mit Samthandschuhen zu trainieren. Und ja, nicht das, darf dies passieren. Und wenn die Stange schief wird, aber dann, ne? Also man muss schon hart trainieren, man muss schon Gas geben und man muss jederzeit versuchen, die bestmögliche Technik an den Tag zu legen. Wenn es aber nicht mal gelingen sollte, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Also das Schlimmste, was passieren kann, du verletzt dich so, und das in der Regel passiert das ja auch nicht wirklich, außer deine Technik ist richtig am Arsch, ne? Aber dann sprechen wir jetzt nicht so von 10% Technikabweichung, sondern eine Kniebeuge wird zum Good Morning und dann hat man eine ganz andere Übung. Mhm. Ne? Aber um wieder auf den Punkt zurückzukommen, absichtlich nie, würde ich die Technik nie abändern. Wenn sie mal passiert, dann passiert es halt. Ne? Also du trainierst an deinem Limit. Du kannst nicht erwarten, immer eine perfekte Technik an den Tag zu legen. Niemand wird's. Wenn du das immer machen würdest, dann würdest du per Definition gar nicht an deinem Limit trainieren oder du würdest genau unter deinem Limit trainieren, aber woher willst du das wissen? Wenn deine Technik nie leicht einbricht, woher willst du überhaupt wissen, dass da nicht noch 2 Reps drin wären? Ja. Also du brauchst einen leichten Technikeinbruch, zumindest bei Menschenübungen, so einen ganz leichten, um überhaupt zu verstehen, wo deine Kapazitäten sind. Ne? Das gilt natürlich nicht für super fortgeschrittene Athleten, die können das natürlich gut einschätzen und die werden sich auch nicht mehr so stark steigern. Aber angenommen, du trainierst immer mit einer perfekten Technik, ne? Und sobald was schief läuft, ne, legst du ab. Vielleicht hättest du auch immer 3 Wiederholungen mehr machen können und das war einfach nur eine schlechte Rap, die einfach mal passieren kann. Ne? Ja. Und wenn es schwerer wird, dann ermüden auch Strukturen und alles, logisch. Also, dass dann nicht alles perfekt ist, das, ja, erwartet auch keiner. Das muss auch keiner machen. Aber dieses Streben, dass man schon immer versucht, die bestmögliche Technik an den Tag zu legen, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, definitiv. Und vor allem bei Grundübungen denke ich auch, dass man da einfach noch vermehrt, sag ich mal, ein bisschen den Blick eben auf die Technik legen sollte, einfach weil diese uns dann eben immer einen guten Indikator darüber gibt, wie ermüdet letztendlich die Zielmuskulatur ist. Wenn wir jetzt halt eben merken, dass wir bei einer Kniebeuge viel mehr mit der Hüfte auf einmal arbeiten und die Quads eben nicht mehr genug Spannung erzeugen können, dann ja, können wir im Prinzip schon davon ausgehen, dass der Quadrizeps im Prinzip bei 0 REA oder ja, beim technischen Versagen irgendwo schon
Ja.
angekommen ist.
Ja.
Ist, denke ich, ein relativ schmaler Grat, wo man dann eben diesen Cut-off zieht, aber ich denke eben nicht, dass sich die Technik, vor allem eben auch bei schweren, komplexen Übungen, wirklich signifikant ändern sollte. Und sobald halt deine Hüfte nach oben schießt bei der Beuge, dann ist das eigentlich eben schon so ein Signal, okay, du bist jetzt im Prinzip schon beim technischen Muskelversagen.
Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ja. Natürlich darf die Technik, die du vorher hattest, nicht eine Technik sein, die für dich biomechanisch einfach keinen Sinn ergibt. Weil dann wirst du vielleicht in den ersten Reps aufrecht beugen können, aber du wirst, wenn es schwer wird, wirst du genau in die Position eingehen, in der du am stärksten bist. Das ist immer so. Also wenn irgendwelche Strukturen ermüden, wenn es halt schwer wird, machst du genau das, was du tun solltest, ne, damit du das Gewicht hochschaffst von deinem Körper aus. Aber wenn initial die Technik passt, dann würde ich dir da voll zustimmen. Also wenn die Hüfte zu stark nach oben schießt und das vielleicht für zwei Wiederholungen. Bei der ersten Wiederholung kann ja sein, dass irgendwie irgendwas schiefgelaufen ist. So, ne? Vielleicht warst du zu langsam unten rum. Kann alles sein. Aber wenn du jetzt wirklich in jedem Satz die letzten zwei ein Good Morning fast machst, dann hast du schon vorher Muskelversagen in dem Quad erreicht. Ne? Das ist ganz klar. Sonst hättest du ja nicht diese andere Bewegung gemacht. Natürlich musst du aber auch diese gute Technik forcieren. Also du darfst es nicht zulassen, dass, obwohl noch ein paar Reps sauber drin wären, die anderen Muskeln übernehmen. Also das ist bei mir zum Beispiel beim Schrägbankdrücken aktuell auch so. Ich habe sehr, sehr starke mittlere Brustfasern, ne? Und leider nicht so starke obere Brustfasern. Das hat mir der liebe Gott leider nicht geschenkt. Und wenn man beim Schrägbankdrücken Flexion mehr provoziert, das heißt mit den Ellbogen näher beim Körper ist und praktisch ein Front Raise fast schon macht, also wenn man die Ellbogenbewegung tracken würde, würde man fast ein Front Raise machen, wenn man mit sehr starker Flexion Schrägbankdrücken macht, dann hat man natürlich die oberen Fasern, weil die genau die Funktion ausführen, stärker drin. Das Ding ist aber, sobald es schwer wird, wollen meine Ellbogen nach außen wandern, sodass ich halt mehr Adduktion mache und dadurch eben die mittleren Fasern stärker involviere. Aber ich möchte ja eher die oberen Fasern trainieren. Also ich muss wirklich, das ist in jeder Wiederholung mich zwingen, ja, dass die Ellbogen näher am Körper bleiben und dass die Flexion auch die ganze Zeit aufrechterhalten bleibt, bis ich eben die Arme ausstrecke, ne? Weil rein anatomisch aktuell will mein Körper mit mehr Adduktion drücken, weil er so viel stärker ist, logischerweise, ne? Und deswegen muss man das schon auf jeden Fall, wenn man eine falsche Bewegung gelernt hat oder wenn man eine bestimmte Wiederholung, in der man noch nicht so stark ist, wenn man das provozieren möchte, dann muss man da schon auf jeden Fall 100% drauf achten und nicht einfach beugen und gucken, wie man hochkommt. So, ja, wenn die Hüfte halt hochgeht, geht sie halt hoch, ne?
Ja, ich denke auch, dass sich viele da eben halt an starken Powerliftern irgendwo orientieren. Aber da geht es ja letztendlich auch nur darum, halt irgendwie maximal Gewicht zu bewegen. Und für Hypertrophie-Athleten geht es halt vielmehr darum, lokale Muskelfasern zu stimulieren. Deswegen würde ich mir eigentlich für jede Übung, die man irgendwo praktiziert, immer, sag ich mal, auch klar machen, so welche Zielmuskulatur will ich gerade ansprechen und halt auch eben genau schauen, wo halt eben der Punkt auftritt, wo diese halt eben nicht mehr den Großteil der Spannung halt eben erzeugen kann und das Ganze dann auch dementsprechend ja, versuchen zu standardisieren und eben mit ja, jeweiligen AOA-Angaben dann irgendwo zu versehen.
Voll, sehe ich genauso.
Cool. Ja, Ali hatte auch noch was bezüglich Reps in Reserve gefragt. Er fragt, wieso sollte man nicht in jeder Woche des Mesozyklus bis AOA 0 trainieren, sondern von AOA 2 bis 3 aufbauen bis hin zu AOA 0 in der Overreaching Week.
Ja, grundsätzlich kann man das natürlich machen, wenn man das Volumen anpasst. Das Ding ist, das Volumen, was du nach einem Deload halt benötigst, wird bei einem RER von, bei einer RER von 0 so niedrig sein, dass du dann Probleme bekommst, einfach ein minimales, logisches Volumen reinzubekommen. Also wenn ich jetzt rumänisches Kreuzheben zum Beispiel direkt zum Muskelversagen nach dem Deload ausführe, dann mache ich davon zwei Sätze und that's it. Ich mache keinen Beinbeuger, gar nichts mehr. So, jetzt habe ich nur eine Bewegung drin für den Beinbeuger. Vielleicht wäre es sinnvoll, den Beinbeuger über mit verschiedenen Bewegungen zu trainieren, weil er vielleicht zwei verschiedene Funktionen hat, ne? Also, du könntest vielleicht nicht so viele Übungen machen. Du könntest vielleicht auch nur einen einzigen Satz ausführen und ob du dann eine perfekte Mind-Muscle-Connection hast, ob du dann wirklich ja auch mit einem Satz maximalen Stimulus setzen kannst, weil Stimulus setzen und Muskelkater sind auch wieder zwei verschiedene Sachen. Denn schlussendlich musst du halt dafür sorgen, dass du in 2, 3 Tagen, wenn du wieder frisch bist oder hoffentlich wieder frisch bist, den Muskel erneut trainierst. Das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht, weil ich den Anfangssatz irgendwie nicht mehr im Kopf hatte. Aber ich wollte damit sagen, wenn du eine adäquate Frequenz aufrechthalten möchtest, von 2 bis 3 Mal die Woche, dann muss der in den nächsten 2, 3 Tagen ja wieder frisch sein, der Zielmuskel, oder? Mhm. Und wie gesagt, ne, wenn ich jetzt einen Satz rumänisches Kreuzheben zum Muskelversagen machen würde, hätte ich eventuell ein zu niedriges Volumen, um den perfekten Stress zu setzen oder den perfekten Reiz zu setzen. Plus, ich hätte gewisse andere praktikable Probleme, also ja, Ansteuerung, ob sie beim ersten Satz so gut ist. Der Pump wird wahrscheinlich auch nicht so heftig sein. Ne? Also sind so ein paar Punkte, wo man sagen könnte, okay, du brauchst schon mindestens, weiß ich nicht, 3, 4 Sätze pro Einheit, pro Muskelgruppe, um von einem effektiven Training zu sprechen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich könnte keine 4 Sätze für den Beinbeuger RIR0 pro Einheit machen und das 3-mal die Woche, würde einfach nicht funktionieren. Ne? Deswegen musst du halt eine Balance finden zwischen intensiv genug und genug Volumen und dementsprechend, ja, macht es durchaus Sinn, da ein bisschen lockerer einzusteigen. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, die Erschöpfung, die einen Satz zum Versagen kreiert, ist halt viel höher als ein Satz 2 Wiederholungen vom Muskelversagen. Aber dieser Satz 2 Wiederholungen vom Muskelversagen bietet fast den gleichen Reiz oder fast die gleiche Muskulatur. Das heißt, eigentlich müsste man sich fragen, warum macht man überhaupt RIR0? Also warum macht man überhaupt Muskelversagentraining? Also bringt ja keinen Sinn. Eigentlich ist es richtig so, also dem würde ich schon zustimmen. Muskelversagen, wenn man sich die Datenlage anschaut, wenn man sich Gewichtheber anschaut, wenn man sich Powerlifter anschaut, ja, die machen kein Muskelversagen in der Regel, haben aber fette Quads, performen extrem gut, auch in Bodybuilding-Kreisen, man, Flex Wheeler und Co., die haben alle so chillig trainiert, ja, da hat keiner bis zum Muskelversagen wirklich trainiert. Das Ding ist aber einfach, bei gewissen kleineren Muskeln ist die Erschöpfung einfach, ja, vernachlässigbar. Also ein Satz Bizep-Curl zum Versagen, who cares? Dadurch wirst du nicht weniger Volumen verkraften im Laufe deines Zyklus. Und das andere ist natürlich, wenn du eine Isolationsübung zum Versagen ausführst, ja, dann hast du keine wirklichen Nachteile dementsprechend. Aber bei einer Grundübung hast du extrem viele Nachteile. Und deswegen würde ich schon sagen, dass du bei Grundübungen Muskelversagen nicht so wirklich auch in der letzten Woche angehen solltest. Bei Isolationsübungen ist man da so ein bisschen, ja, freier. Mhm. Aber auch da könnte man das Argument finden, dass Muskelversagen nicht nötig ist. Also müsste man eher die Frage stellen, warum trainieren wir überhaupt nicht immer mit RIR 2 oder 1? Und die Antwort ist, ja, gute Frage. In der letzten Woche vorm Deload kann man das wirklich, also könnte man das halt machen, weil sowieso ein Deload ansteht. Ob man jetzt so viel Erschöpfung dann in der letzten Woche anhäuft, ist ja egal, ne? Also man macht ja eh wieder eine Phase mit weniger Training und deswegen ist es auch kein Problem, mal bis zum Muskelversagen zu gehen. Aber ansonsten am Anfang des Zyklus, warum sollte man bei dem gleichen Stimulus eine geringere Volumentoleranz in Kauf nehmen? Also warum sollte man intensiver trainieren, dabei die gleiche Muskulatur pro Satz aufbauen, aber mehr Erschöpfung anhäufen? Mhm. Und dann noch die ganzen negativen Aspekte außen vor gelassen, wie zum Beispiel, dass die Technik halt drunter leidet, die Verletzungsgefahr ist zu hoch, ne? Um das Ganze zusammenzufassen, ich glaube, ich bin jetzt voll abgeschweift, Muskelversagen nur am Ende des Zyklus sinnvoll. Bei Isolationsübungen kann man es auch in der Mitte des Zyklus machen, das juckt, glaube ich, keinen. Und bei Grundübungen muss ich noch wirklich ein gutes Argument hören. Vielleicht hast du ja eins, wo du sagst, deswegen solltest du bei Grundübungen ans Versagen gehen.
Ich bin da genau einer Meinung mit dir. Ich denke, das ist, ja, eigentlich ein ganz cooles Tool ist, eben Reps in Reserve zu lassen, um die Ermüdung über den Verlauf des Zyklus besser managen zu können, weil ja das Stimulus zu Ermüdungsverhältnis tendenziell am Muskelversagen deutlich schlechter ist, als wenn wir halt eben noch 2 Wiederholungen im Tank lassen. Ne? Wir haben natürlich einen höheren Stimulus bei Area 0, aber die Ermüdung ist halt exponentiell höher. Und ja, das ist halt eben so der Knackpunkt, denke ich. Klar, bei Isolationsübungen oder kleineren Muskelgruppen, Bizeps, seitliche Schulter, hintere Schulter. Ich glaube, da kommt es eben selten vor, dass man die so hart trainiert, dass man die dann in 2 Tagen nicht nochmal hart trainieren könnte. Also die Ermüdungserscheinungen, die da eben lokal auftreten, sind meistens sehr gering oder nicht vorhanden. Von daher ist da auf jeden Fall eine Rationale für Training näher am Muskelversagen gegeben. Aber Ja, ganz ehrlich, bei Grundübungen, glaube ich, lohnt sich der Trade-off eben nicht. Ne? Wie du schon gesagt hast, vielleicht in der Woche vor dem Deload, wo Fatigue, Ermüdung an sich kein wirkliches Problem mehr darstellt, weil der Deload folgt, wir die Ermüdung dann eh wieder abbauen und wir halt eben auch keine weitere Trainingswoche haben, in der wir dann den Stimulus, sage ich mal, potenziell nochmal erhöhen wollen. Wenn du halt direkt in der ersten Woche schon bei AWA0 anfängst, ja, dann hast du halt eben auch nicht viel Raum für Progression im Laufe des Zyklus.
Ja, das wiederum würde ich halt, also das sehe ich halt nicht so, weil das irrelevant ist. Du musst ja den Stress nur dann erhöhen, wenn er zu niedrig war. Du kannst ja theoretisch, also du musst ja nicht innerhalb eines Zyklus zwangsweise den Stimulus erhöhen, wenn er initial schon hoch genug war. Dann musst du es ja nicht erhöhen. Das wäre nur, das habe ich auch schon öfter gehört, ne? Also keine Muskelversagen machen, weil dann hat man ja noch Luft nach oben. Luft nach oben brauchst du aber nur, wenn der Stimulus zu niedrig ist. Und das ist meistens bei Muskelversagen meistens nicht der Fall, besonders wenn du gleichzeitig hochvolumig trainierst. Aber dann hast du das Problem, dass du deine Frequenz da bist und wie gesagt tausendmal Nachteile hast und den gleichen Muskelwachstum, aber halt nicht nochmal in 2 Tagen den gleichen Muskelwachstum setzen kannst, sondern erstmal 4 Tage warten musst, bis du erneut nochmal den gleichen Muskelwachstum setzen kannst. Und dazu hat man ziemlich geile Daten. Also ich habe letztens eine Studie gesehen, da hat man jedes einzelne Bein unterschiedlich trainiert. Ein Bein zum Versagen und ein Bein mit RER2. Und der Muskelwachstum war, glaube ich, bei RER2 sogar besser, meine ich jedenfalls. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall war es kein Pluspunkt für Muskelversagen. Es war eher ein Pluspunkt für RER, also Reps in Reserve 2 oder 1 oder wie auch immer. Ne? Und deswegen, wie gesagt, also ja, wenn man einmal die Woche nur den Muskel trainiert, ey, all in, jeder
Ja,
Satz.
safe.
Aber wenn man den Muskel 2, 3 Mal die Woche trainiert, dann nicht. Ja.
Ja, ich wollte nochmal den Punkt aufgreifen, den du jetzt so ein bisschen kritisiert hast. Also ich verstehe das auf jeden Fall, wie du
Gerne.
das meinst. Aber ja, irgendwo sollten wir, denke ich, schon so einen gewissen Progressive Overload-Gedanken haben. Also ich sage mal, wir gehen jetzt in Woche 1 wir setzen einen gewissen Stimulus und dementsprechend ja, adaptiert der Körper natürlich auch zu einem gewissen Punkt. Das heißt, ja, der Stress, den wir in der nächsten Woche benötigen, um wieder bestmögliche Anpassungen zu machen, ist, ja, sag ich mal, in der Theorie tendenziell ein bisschen höher. Wenn wir halt schon am Anfang bei AWA0 sind, wo sollen wir da noch hin? Wir können nicht auf minus 1 gehen. Das heißt, wenn, ja, du da einfach die Trainingsmodalitäten so auslegst, dass ja, relative Intensität einfach eine Variable ist, die halt manipulierbar ist, dann kannst du halt, sage ich mal, diesen leichten Anstieg des Stimulus über den Zyklus halt ziemlich gut gewährleisten und halt auch dementsprechend immer sicherstellen, dass der Körper, sage ich mal, auf diesem kurzen Zeitraum, klar ist natürlich auch hier wieder, ja, sehr kurzfristig gedacht, aber halt immer, sage ich mal, von Woche zu Woche tendenziell so ein bisschen adaptieren kann. Ich denke, das ist an sich kein schlechter Gedanke.
Voll, sehe ich genauso. Nur in deinem Modell gehst du davon aus, dass du direkt dich an diesen Stress adaptierst. Was ist, wenn der Unterschied zwischen Adaption und Stress aber so groß ist, dass du erstmal 2, 3, 4, 5 Wochen brauchst, um überhaupt diese Adaption, die dieser Stress produzieren würde, adaptierst? Weißt du, was ich meine?
Ja,
Also,
auf jeden Fall.
wenn man das mit den Händen irgendwie zeigen kann, ich weiß nicht, ob die Leute das auf YouTube sehen können. Also wenn der Stress halt hier ist und du bist hier und du adaptierst aber in der ersten Woche da, weil du kannst nicht direkt so hoch adaptieren, ne? Dann ist der Stress immer noch überschwellig und du wächst immer noch da. Und bis du eben da bist, könntest du davon zehren. Und dementsprechend könntest du auch von Zyklus zu Zyklus oder alle 3 Mesozyklen den Stress erhöhen und innerhalb eines Zyklus dann recht konstant halten oder nur über das Volumen kommen oder so. Muss ja auch nicht über die relative Intensität kommen. Nur schlussendlich so, wie gesagt, wenn du halt viele Sätze ans Muskelversagen machst, dann wirst du nicht das Problem haben, dass du, wenn du das Training in der nächsten Woche wiederholst, dass der Stimulus dann nicht mehr ausreicht. Weil der ist eh schon so overboard, so wenn du 20 Sätze zum Versagen machst, dass du davon wahrscheinlich dein ganzes Leben, da musst du nie wieder den Stress erhöhen. Die Frage ist, ob du in der ersten Einheit überhaupt adaptierst, weil du so viel mehr machst, als du überhaupt verkraftest oder dich eher vorher verletzt oder was auch immer. Vielleicht eine Frequenz hast von alle 14 Tage pro Muskelgruppe, ne? Das sind alles so Punkte, die natürlich mit einspielen. Aber grundsätzlich klar, wenn du genau mehr machst, als du verbrauchst und das immer, dann musst du natürlich, und das wäre ja der Idealfall, das ist ja das, was wir wollen, dann müsstest du halt von Einheit zu Einheit oder von Zyklus zu Zyklus, von Mikrozyklus zu Mikrozyklus irgendeine Variable verändern, logisch.
Ja. Ja, genau, also denke, hast du das nochmal gut auf den Punkt gebracht. Es ist halt eben nicht zwangsläufig nötig, den Stimulus immer zu erhöhen, ne, weil es halt eben auch eben sein kann, dass du ja eventuell sogar schon über den benötigten Stress halt trainierst. Deswegen muss man das Ganze natürlich dann auch individuell immer ja, betrachten.
Genau, also wenn man so den perfekten Stress einfach mal 100 nennen würde, ja, und im Idealfall wirst du, nachdem du eben dieser 100 ausgesetzt warst, auf 101 adaptieren oder auf 100 adaptieren oder was auch immer, dann könnte man ja sich ein Szenario denken, wo der Stress halt bei 110 ist. Das heißt, beim ersten Mal wirst du auf jeden Fall nicht auf 110 kommen, sondern vielleicht auf 101, vielleicht auf 100, vielleicht auf 102, vielleicht auf 99. Und dann machst du immer wieder diesen 110er-Stress, bis du irgendwann an diesem Punkt ankommst, sodass deine Anpassung eben diesem Stress entspricht. Und danach geht es nicht mehr weiter. Aber bis du nicht diesen Gleichgewichtszustand erreicht hast, war der Stress halt überschwänglich. Und deswegen können auch viele Leute mit dem gleichen Trainingsansatz ohne ein Progressionsschema sehr gut fahren. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Oder eben, du machst immer extrem viel und trainierst jeden Muskel alle 7 Tage. Dann, das würde ja auch so funktionieren und funktioniert ja auch so. Ob das jetzt optimal ist, das sehe ich ein bisschen anders. Das siehst du ja auch ein bisschen anders.
Definitiv. Ja, hey, sehr, sehr gute Punkte. Und ich würde sagen, wir fahren mal mit den Fragen fort. Wir sind schon knapp 50 Minuten in. 10 Minuten haben wir noch. Ich würde sagen, ab jetzt Rapid Fire einfach jeder Rapid schnell mal Fire, kurz ein paar Punkte raushauen, damit ja hier die Zuschauer, Zuhörer nicht ja traurig abschalten, weil deren Fragen nicht beantwortet haben. Ja, ey, Florian fragt, ist es ausreichend, wenn man das Beintraining durch Ausdauersportarten, beispielsweise Fußball, 2 bis 3 Mal pro Woche, circa 2 Stunden ersetzt und im Fitnessstudio dann nur zum Beispiel 3 Mal pro Woche Oberkörper trainiert oder sollte man trotzdem Trainingseinheiten für die Beine implementieren?
Ja, also wenn du dicke Beine haben willst, dann solltest du Beine trainieren. Sonst brauchst du keine Beine trainieren.
Ja. Immer halt abhängig davon, ausreichend für was. Wenn du jetzt Muskel erhalten willst als Anfänger, denke ich, dass das vielleicht ausreichen könnte. Wenn du gute bis sehr gute Gains machst, dann vermutlich nicht. Ich hatte auch damals einen Trainingspartner, den ich dann so angehauen habe, hey, heute Leg Day, meinte er, nee, Wochenende Tennis. du brauchst nicht.
Ja, das Ding ist halt einfach, die Muskulatur, die du durchs Tennis oder durchs Fußballspielen bekommen würdest, die hast du ja schon. Du spielst ja schon seit 10 Jahren, da kommt ja nichts mehr dazu. Das heißt, du hast die Masse, die du benötigst, um den Sport auszuführen, weil sonst hättest du ja dickere Beine, als du jetzt hast. Aber da du ja schon so ein paar Jahre den Sport ausführst, hast du eben die Muskulatur, die für diesen Sport eben notwendig ist. So, und da wird sich auch nicht mehr viel ändern. Klar, wenn du jetzt sehr viel Oberkörpermasse aufbaust, wirst du ein bisschen schwerer und dann wirst du vielleicht noch ein bisschen an den Beinen zulegen, aber es ist nicht signifikant. Wenn dir aber grundsätzlich deine Beine von der Optik her so passen, ja, und du machst ja schon einen Sport für die Beine. Ist ja nicht so, dass die jetzt gar nicht davon wachsen würden. Ja? Mhm. Nicht optimal, auch nicht sehr gut, auch nicht gut, aber ein bisschen. Und wenn dir das eben reicht und du sagst, dein Leben lang, die Größe meiner Beine passt mir, dann passt es.
Dann passt das. Stefan Kick fragt, weshalb machst du keine Military Press?
Military Press? Mhm. Ja, also kann man machen. Ich denke, wenn die Übung mir auch sehr viel Spaß machen würde, würde ich sie auch implementieren, aber ich sehe da jetzt keinen Need. Also ich sehe jetzt nichts, was Military Press kann, was andere Übungen nicht können, was nicht heißt, dass es eine schlechte Übung ist, heißt nur, sie ist nicht für mich essentiell. Gut, welche Übung ist schon essentiell, aber ich sag mal so, ich brauche es für meine Physik aktuell nicht. Ich würde, glaube ich, eher eine Schulterpress-Variante, eine gute Schulterdrückmaschine oder Kurzhanteln präferieren, wenn ich eben vorrangig die Schultern trainieren möchte und wenn ich sage, hey, mir macht die Übung richtig viel Spaß oder ich will bewusst extrem schräges Schrägbankdrücken machen plus im oberen Teil auch noch viel Schulter, also allgemein viel Schulter mit drin haben, dann wäre das auf jeden Fall ein Grund, warum man Military Press einbauen kann. Aber ansonsten für den reinen Schulterwachstum oder für mich persönlich ist es einfach keine Priorität in der Übung, gut zu werden oder stark zu werden und deswegen, ja, ist hier nicht mit drin.
Stimme ich dir sogar zu. Dominik fragt, wie würdest du vorgehen, wenn du krankheitsbedingt mitten in der Diät circa 2 Wochen keinen Sport machen kannst? In dem Fall würde ich nicht diäten. Würde ich gucken, dass du eben auf Erhaltungskalorien unterwegs bist, deinem Körper alle Ressourcen bereitstellst, um bestmöglich regenerieren zu können, wieder gesund zu werden. Und wenn du wieder fit bist, dann setzt die Diät einfach fort.
Same, würde ich genauso sagen.
Cool.
Wieder ein, wieder als Intro-Week oder so, also nicht jetzt irgendwie mitten im Zyklus nochmal einsteigen, das habe ich auch schon oft gehört. Deshalb, was soll ich machen? Eine Woche vor der Overreaching-Woche wurde ich 2 Wochen krank. Soll ich wieder mit der Overreaching-Woche beginnen? Ich so, nein, du machst ja nur so viel Training, weil du ja schon so angepasst bist oder warst durch den Zyklus, sodass du überhaupt so viel Training machen musst. Denn meiner Meinung nach sollte jede Trainingswoche den maximalen Trainingsstress setzen, den du verkraftest. Nach 2 Wochen verkraftest du aber nichts. Also solltest du auch nichts, also nicht viel. Und dementsprechend solltest du auch nichts machen. Eine Intro-Week ist demnach meiner Meinung nach auch eigentlich die Woche, in der du am meisten Training machen solltest, welches du verkraftest. Nur ist nach einem Deload einfach das meiste Training nicht viel, sondern sehr wenig. So, und deswegen, wenn du diesen Gedanken hast, ich will in jeder Woche so viel machen, wie ich eben verkrafte. Und eine Overreaching-Woche heißt nur so, weil ich mich schon 4, 5 Wochen angepasst habe und ich jetzt wirklich Balls to the Walls gehen muss. Ja? Dann fährst du, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und nach einer Krankheit fraglich, was für ein Volumen kannst du höchstens verkraften, sodass du deine Trainingsfrequenz nicht sabotierst? Und wenn die Antwort ein Satz Bizep Curl ist, dann mach halt nur einen, weil das ist das Maximale, was du verkraften kannst auf deine Trainingsfrequenz.
Sehr schön. Ja, richtig cool, dass du da den Trainingsaspekt auch nochmal mit aufgegriffen hast. Ich denke, das hat Dominik auf jeden Fall enorm geholfen. Cool. Nächste Frage von Aslan Duran. Wie hoch ist die Kalorienzufuhr beim Deload und im Aufbau während einer Diät?
Meine oder
Generell.
seine? Wie hoch die ist, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie viel er ist. Oder im Verhältnis.
Ich würde mich da jetzt eben ja auf Erhaltungskalorien eben orientieren. Na, für ihn ist das vielleicht mehr, für dich ist das vielleicht weniger, who knows,
Ja,
aber einfach
und im
so viel, dass du
Aufbau.
dein
Ja.
so viel, dass du dein Gewicht einfach hältst, könnte halt sein, dass das im Laufe der Diät vielleicht etwas weniger ist als im Peak vom Aufbau. Deswegen musst du da dann halt eben noch mal deine Maintenance-Kalorien ein bisschen neu errechnen, da dann eben einfach die Weight of Loss der letzten Wochen dir anschauen, dann eben ja die 7000 Kalorien-Regel so ein bisschen beachten, ne? 1 Kilogramm Körperfett bindet ungefähr 7000 Kilokalorien. Wenn du jetzt 500 Gramm pro Woche im Schnitt verlierst, dann weißt du, dass du ein tägliches Defizit eben auch von 500 Gramm, Quatsch, 500 Kalorien natürlich gewährleistet hast und auf den Tag gerechnet, ja, wenn du halt 2000 Kalorien konsumiert hast, 500 Gramm verlierst pro Woche, dann sind deine Erhaltungskalorien ungefähr bei 2500. Also, dass du das einfach nochmal grob kalkulierst in der Diät, dass du da halt dann nicht immer noch im Defizit oder vielleicht sogar im Plus bist. Isokalorisch, denke ich, ist ja, im Deload ganz grundsätzlich eigentlich immer the way to go.
Jo, jo, jo. Und allgemein, Deload im Aufbau würde ich die Kalorien nicht verändern. Außer du machst einen richtig fetten, du fährst ein richtig fettes Plus. Aber dann würde ich mich fragen, warum du überhaupt ein fettes Plus fährst. Und ansonsten Deload-Kalorien im Aufbau gleich halten. Im Aufbau, je nachdem, wie schnell du zunehmen willst, ne, die Kalorien anpeilen. Ich denke mir so, für die meisten, 1 Kilo pro Monat ist ein sehr, sehr guter Wert. Da nimmt man nicht zu langsam zu, sodass man eventuell eine Woche oder so gar nicht im Plus war oder auch 2. Und schneller als 1 Kilo pro Woche ist schon, pro Monat, sorry, im Schnitt, ist schon stabil. Also da muss man schon einen guten Grund haben, warum man da schneller zunimmt. Außer man ist natürlich untergewichtig und muss erst auf ein normales Gewicht kommen. Da kann man auch schneller zunehmen. Ja? Aber so für die meisten Leute, 1 Kilo pro Monat ist ein sehr, sehr guter Anhaltswert, den man
Ja,
anpacken kann.
nochmal kurz zu den Deload-Kalorien. Also ich mache es tatsächlich schon so, dass ich meinen Klienten sage, so im Deload gehen wir auf Erhaltungskalorien. Für Klienten, die sich im Aufbau befinden, sage ich aber bewusst, dass wir die ersten 3 bis 4 Tage des Deloads meistens noch hyperkalorisch unterwegs sind, also weiterhin im Überschuss, weil Anpassungsprozesse halt immer noch stattfinden. Ne? Ich sage mal, wenn du dein letztes Training am Samstag absolvierst, dann bist du nicht am Sonntag schon adaptiert und hältst das Ganze jetzt einfach, sondern das Ganze geht natürlich über mehrere Tage eben noch vonstatten. Von daher vor allem in der ersten Hälfte des Deloads vielleicht noch ja, Kalorienüberschuss zu fahren. Also ich kann eine schlechte Sache, aber ansonsten ja, sehe ich halt da jetzt keinen großen Vorteil drin, weiter hyperkalorisch zu sein. Vielleicht hast du tendenziell ein bisschen mehr Regeneration, aber auch halt gleichzeitig Fettzunahme. Also das würde ich dann
Ja,
halt eben eine.
das Ding ist, drop deine Kalorien, drop dein Verbrauch denn ohne Training signifikant. Weißt du, wenn die dann irgendwie anfangen, einkaufen zu gehen und die Wohnung zu putzen und das 90 Minuten, haben die eigentlich den gleichen Verbrauch. Weißt du, ich meine, dann ist
Ja,
halt die Frage, ja.
aber deswegen sind ja isokalorische Bedingungen ja immer noch isokalorische Bedingungen. Also es ist jetzt nicht so, dass.
Aber wie, was für ein Plus fahren die bei dir?
Ja, kommt halt echt aufs Individuum an. Also alles so zwischen, ja, die meisten zwischen 1 und 1,5% ihres Körpergewichts pro Monat.
Ja, also so ein Plus von 200.
200, 300 die meisten, ja.
Ja,
Genau.
ich nehme halt diese 200 gerne mal als Puffer. Also du hast ja eh
Okay.
immer 10% Schwankungen in der Nahrung zum Beispiel. Wenn du jetzt auf Isokalorie gehst, auf Isokalorien, dann kann es halt auch sein, dass du 200 im Defizit bist, ne? Und ich würde sagen, so diese 3 Tage Fettakkumulation von maximal 600 Kalorien in Fett umgerechnet von, viel sind es? 80 Gramm oder so, wenn alles in Fett eingelagert werden würde, ja, kann man
Ja,
natürlich machen, klar. Ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich kenne mich halt, also ich weiß, dass zum Beispiel bei mir Deloads halt auch immer aktiver sind vom restlichen Leben. Also ich habe halt einfach mehr Zeit, ich fange an, die Wohnung zu saugen und mache dies und jenes und das hätte ich halt nicht gemacht. Aber wenn du natürlich ganz genau weißt, wo deine Klienten sich an den Tagen halt mit den Kalorien befinden, dann ist natürlich voll valide der Punkt, klar.
nice. Ja, noch eine Frage von Frankie. Er sagt, ich bin 24 Jahre alt und hatte noch nie einen Wettkampf. Hört sich so ein bisschen an wie so, ich hatte noch nie Sex oder so.
Voll
Wäre es zu
normal eigentlich, so 24 ist ja
echt?
nicht so.
Wäre es zu spät, noch nie, noch mit 25, 26 die Wettkampfkarriere zu beginnen?
Ach Quatsch, nee. Also jetzt ist es vielleicht Trend geworden, dass man früh startet, aber früher ist es, also 25, erster Wettkampf ist noch immer noch früh eigentlich. Also, vor 5 Jahren, 6 Jahren war das wirklich richtig früh. Erst so in den letzten Jahren mit YouTube, Instagram und so hat sich die Community so ein bisschen verjüngert.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz ehrlich, Natural Bodybuilding ist auch halt voll das Old Man's Game. So die meisten Natural Bodybuilder erreichen ihren Peak auch erst im, ja, zwischen 40, 45 vielleicht. Deswegen würde ich es eben auch so sehen, dass das Ganze nie zu spät ist. Letztendlich muss man sich ja halt doch fragen, worum geht es denn auch bei dem Sport? Ich meine, zu spät, um Mr. Olympia zu gewinnen, vielleicht, aber letztendlich machen wir
Selbst
es ja alles, ne?
das ja nicht.
Nicht ausgeschlossen, wenn du
Wenn du
den
die
guten
Genetik
Stoff hast
passt,
und den guten Stoff
ja, wenn du
hast.
guten Stoff hast und die Genetik passt, Mann, The Grammy ist auch so in 5 Jahren so dick geworden.
Ja, nee, deswegen, letztendlich geht es ja auch nur darum, dich selbst zu verbessern, deine Bestform zu schlagen und in dem Kontext gibt es halt eben auch kein zu spät. Deswegen, wenn das deine Leidenschaft ist, du Bock drauf hast, Digga, dann go for it.
Aber ich meine, der hat doch sogar noch einen Vorteil. Weil er hat ja anscheinend auch keine richtig harte Diät gemacht. Also angenommen, er trainiert jetzt seit 12 Jahren und sagt, ey, ich bin 24, trainiere seitdem ich 12 bin, hab noch keinen Wettkampf gemacht. Ist es schlecht? Nee, eigentlich ist es fast schon gut. Klar, du wirst zwar nicht in der ersten Wettkampfseason wahrscheinlich deine Bestform präsentieren können, so, aber grundsätzlich hast du 12 Jahre aufgebaut, hast nichts verschwendet, ne? Kann man auch so sehen.
Definitiv, Mann. Und das macht auf jeden Fall auch extrem viel Sinn, halt einen Großteil seiner Trainingskarriere, vor allem zu Beginn, halt eben im Aufbau zu verbringen. Ich persönlich habe auch halt selber den Fehler gemacht. Ich wollte auch immer lean unterwegs sein und habe dann auch schon mit knapp 18 so meine erste Wettkampfdiät begonnen, wo ich halt eben noch kaum Muskeln hatte. Deswegen, das würde ich jetzt für mich persönlich auch nicht als Vorteil sehen. Klar hat mich das direkt, sage ich mal, so in diese Bodybuilding-Schiene reingebracht, aber rein für meine körperliche Entwicklung war das vermutlich nicht ganz förderlich. Deswegen schön Masse aufbauen und dann kannst du die Erfolge immer noch ernten, auch wenn du 30 oder 40 bist.
Ja, Mann.
Okay, welche Frage packen wir noch? Eine machen wir noch, ja?
Ja, easy.
Okay.
Was fährst?
Welche nehme ich dann jetzt? Ja, hab noch ein paar. Ja, ich nehme einfach mal die jetzt sowieso dran wäre. Ehren fragt, hast neuerdings gesagt, dass man effektive Mahlzeiten alle 3 bis 5 Stunden konsumieren sollte. Früher immer alle 4 bis 6 Stunden. Wie ist die aktuelle Lage? Und macht es echt keinen Unterschied, ob man 3 oder 4 Mahlzeiten pro Tag hat?
Das ist, also ich glaube, wenn man so eine Frage stellt, no offense, also überhaupt gar nicht böse gemeint, dann macht man sich ein bisschen zu viele Gedanken. Das sind halt Ranges. Ob das jetzt 3 sind, ob das jetzt 3 Stunden, 45 Minuten, ob das jetzt 5 sind, hängt natürlich auch immer mit deiner Proteinquelle zusammen. Wenn du ein Kilo Steak isst, hey, das Ding verdaust du noch in 10 Stunden, weißt du? Deswegen halt dich einfach ganz grob daran. Und wenn du das schon machst, dann wirst du 99,99999% der Gains sowieso sichern, dir sichern. So, und wenn du dieses 0,00001% Gains noch haben willst, dann stresst dich das nächste Mal, wenn du vor einer roten Ampel stehst oder im Stau stehst, einfach nicht. Dann hast du wahrscheinlich sogar 1% rausgekitzelt und nicht eine Zahl, die so niedrig ist, dass man sie nicht messen kann. Ja. Und darfst auch nicht vergessen, das Ganze hat immer eine Verdauungsverzögerung, du hast einen Aminopool. Wenn du dich 3 bis 4 Mahlzeiten mit genügend Leucin, genügend essentiellen Aminosäuren, also eine effektive Mahlzeit im Prinzip, wenn du das konsumierst, alle 3 bis 5 Stunden und das 3-4 Mal am Tag, so, dann passt es. Da musst du dir aber über nichts mehr Gedanken machen.
Jawohl. Sehr cool, Sepp. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich werde wie immer alles unten in den Shownotes verlinken. Also, wo können die Leute dich finden? Instagram, was steht jetzt sonst noch in Zukunft an? Du schreibst gerade dein Buch, Ernährungspedia.
Ja, Mann, ich bin fast durch. Ich habe noch ein Kapitel, dann ist das Ernährungspedia auch schon ready für die Korrektur. Ja, okay. Dann wird es natürlich rausgeballert. Aber ansonsten dieses Jahr, vielleicht schreibe ich noch ein Buch, ich weiß es nicht, who knows. Gym wäre geil, wenn ich es hinbekommen würde. Wettkampf-Prep und ansonsten hoffentlich ja sehr viele gute Podcasts mit dir, die noch folgen werden.
Sehr
gute
gerne.
YouTube-Videos, Instagram-Postings und ja, so das größte Highlight wäre für mich persönlich mit Abstand das Gym, wenn es klappen würde. Und da wäre Luis auch auf jeden Fall, dann wärst du auch wahrscheinlich mit dabei, ne? Dann können wir das zusammen gestalten und das zum geilsten Gym der Welt machen, hier in Cologne City.
Definitiv, Mann. Ich bin mega hype drauf und ja, wenn du mir das Go gibst, bin ich jetzt sofort am Start und ja, hab auf jeden Fall Bock, mit dir da echt so ein Tempel hier zu eröffnen und ja, das neue Mekka hier in Deutschland.
Ja, da würde sich halt anbieten, ne? Mit der FIBO und allen möglichen Events hier und ach, auch nur für mich, Mann. Das wäre für mich einfach endlich mal keine Wünsche mehr offen. Jede Maschine, weißt du, die ich geil finde, werde ich halt machen, in dieses Gym bauen. Und da werde ich nie wieder die Frage stellen, was wäre, wenn ich in dem Gym immer trainieren dürfte? Weil jedes Mal, wenn ich in Amerika bin, frage ich mich das. Ja. Wenn ich so eine richtig geile Brustpresse habe und denke, boah, meine Brust platzt gleich. Mann, wie würde ich aussehen, wenn ich 2 Jahre lang an dieser verdammten Maschine trainieren würde? Und diese Option gibt's halt nicht mehr, ne? Und das ist zwar irgendwo krank, aber auch geil, weil ich habe jetzt alles, was ich in meiner Hand habe, gemacht, um das Beste aus mir rauszuholen. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist jetzt die Maschinen oder so auszusuchen, die mir helfen, nochmal die letzten 2% rauszukitzeln. Mhm. Genau das werde ich halt auch mit dem Gym versuchen. Also alles für die Games.
Ja, auf jeden Fall. Ey, das wird heftig, Mann. Kann man auch mal nach einem Satz Kniebeuge einfach mal die Hose runterziehen, kurz durchflexen und so. Vor dem Spiegel. Voll geil. Ja, heftig. Wir haben, wie gesagt, noch eine Spotify-Playlist. Kennst du ja, wir packen an jedem, nach jeder Episode immer einen Track drauf, irgendeiner, den du gerne im Gym hörst. Was hast du heute für uns?
Boah, lass mich mal gucken, wir machen das so. Ich gucke mal kurz auf Spotify und dann gucke ich mal, was er mir hier direkt, wenn ich das hier dingsen würde, in meine Playlist gehe, was direkt als erstes mir ins Gesicht fällt. Hier, warte okay. Mal. So, was haben wir da für ein Lied? Nee, das ist die falsche Playlist. Das ist die richtige. So. Das Lied heißt, ja, es hat nicht so ein krasses Ding, aber Price on My Head ist von The Weeknd. Das ist Correct. Eigentlich gar nicht so ein Trainingstrack, aber ich feiere die Mucke einfach. Ist cool.
Ja, ich packe heute auch nochmal ein bisschen Deutschrap aus. Ich nehme von Hemshow und Alex schmeckt. Voller Assi-Trick. Kennst du nicht? Ja, du hörst keinen Deutschrap auch, ne?
Ja, nicht so viel, nee.
Ich muss dir mal ein paar Tracks zeigen. Da gibt's schon ein paar. Was ganz Gutes.
Nice, Mann.
Ja, geil. Dann sehen wir uns gleich im Gym, ne?
Ja, Mann. Ich mach mich direkt ready, zieh mich um und fahr dann direkt.
Yes. Bei mir sieht's ähnlich aus. Cool. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast gefallen habt, gebt uns ja eine positive Bewertung bei Apple Podcast, bei YouTube oder folgt dem Ganzen bei Spotify, repostet das in eure Story, würden ja, wir mehr, mega feiern, hilft dem Podcast zu wachsen. Und ja, danke für den Support, Leute. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns. Danke dir, Sepp, für deine
Nicht
Zeit.
Zu danken. Macht's gut. Gerne, gerne. Ciao, ciao.
Peace out. Ciao.